Jetzt starten wir aber allmählich. Wir sind noch zu dritt aktuell, denn Helge Limburg steckt, glaube ich, noch im Verkehr. Der ist nämlich mit dem Zug angereist oder ist es vielleicht noch. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass er gleich auf jeden Fall noch zu uns dazu stößt in die Runde. Aber ich begrüße an dieser Stelle schon mal links von mir Bernhard Göllner von der SPD und rechts von mir Frank Schmedeke, Dr. Frank Schmedeke von der CDU. Moin.
Schönen guten Abend.
Schön, dass Sie da sind. Wir wollen direkt einsteigen. Ich habe mir ein Thema auf die Fahne geschrieben, das haben wir gestern in der ersten Runde auch schon so gemacht, und zwar ist es die AfD, die ja mit starken Parolen auch in diesem Wahlkampf hier in Niedersachsen natürlich irgendwie ein bisschen Propaganda betreiben möchte, die Menschen zum Anregen, Denken anregen möchte möglicherweise auch, und ja, oft sind es dann halt aber Themen, die A vielleicht in Niedersachsen gar nicht zu suchen haben. Und vielleicht auch ganz falsch sind. Gestern haben wir schon eins enttarnt, wenn ich es mal so nennen möchte, zum Beispiel zum Thema Sicherheit. Da ging es darum, dass die AfD propagiert hat, CDU, SPD, Grüne, SPD und Grüne würden, und das schon seit einigen Jahren, Polizei und Verfassungsschutz stark vernachlässigen, haben die beiden mir gestern, Heineking und Tonne von der SPD und CDU, dann ganz deutlich erklärt, dass es eben nicht so ist oder dass man einiges machen möchte. Ein Thema, das ich heute ansprechen möchte, was die AfD auch auf den Plakaten stehen hat, ist die Radikalinklusion, so nennen sie es zumindest. Also die Inklusion, die Integration von allen Menschen, auch irgendwie gerade in den Schulen schon bei den Kindern und Jugendlichen. Sie wollen die Förderschulen erhalten oder teilweise auch wieder eröffnen, was geschlossen wurde. Sie fordern einen klaren Inklusionsstopp und keine Pause oder Fortführung. Herr Schmedeke, ist das richtig?
Also die Inklusion, die stellt von uns, ich sag mal, demokratischen Parteien, glaube ich, überhaupt niemand in Frage. Ich kann dazu nur sagen, wir selber von der CDU, wir fordern eine Entschleunigung. Wir sagen ganz einfach, da ist einiges etwas übers Knie gebrochen worden. Wir wollen natürlich auch die Förderschulen, die noch Bestand haben, die wollen wir erhalten. Und wir wollen halt das Kindeswohl wieder in den Vordergrund stellen, Kindeswohl auf allen Seiten. Das heißt also einfach, dass die Eltern auch die Möglichkeit haben und dass die richtige Schulform für ihr Kind herausfinden. Also ich aus eigener Erfahrung kenne gehandicapte Kinder, die sind heutzutage, sind die in der Lebenshilfe beschäftigt, die sind selbstsicher, die sind auf Förderschulen, die haben Förderschulen besucht und die bescheinigen mir heute ganz einfach, für mich war das damals genau das Richtige, denn immer hinten anzuhängen in einer Schule, muss auch nicht unbedingt förderlich sein für das Selbstbewusstsein, und die Erfahrungen der Ergebnisse zeigen, dass die Förderschulen in vergangenen Zeiten auch gute Arbeit geleistet hat. Umgekehrt ist es so, für Kinder, die sich das und Eltern, die ihren Kindern das zutrauen, in normalen Schulen am Unterricht teilzunehmen, ist das genau das Richtige. Und das wollen wir auch weiterhin fördern. Nur Wahlfreiheit im Sinne des Kindeswohls.
Herr Göllner, ich gebe das nochmal weiter. Die Inklusion, was ist denn jetzt sozial gerecht? Welche Meinung vertritt hier die SPD und wie antworten Sie der AfD?
Die Inklusion ist ein Menschenrecht, also dass die Inklusion wird von der UN gefordert und die wird von uns umgesetzt. Die Förderschulen werden von uns auch nicht generell geschlossen, sondern wir führen die Förderschulen zurück. Weil wir ja die Inklusion umsetzen, brauchen wir nicht mehr alle Förderschulen, die es über das ganze Land verteilt gibt. Und natürlich muss Inklusion funktionieren. Das heißt, das ist kein Gesetz, das mit Gewalt umgesetzt werden muss, sondern Inklusion muss im Ganzen funktionieren. Es muss gut für die Kinder sein, es muss gut für die Gesellschaft sein. Inklusion soll dazu führen, dass gehandicapte Menschen in die Gesellschaft integriert werden. Und die Inklusion an den Schulen, die da das Hauptthema im Moment scheinbar ist, ist da ein Weg, frühzeitig Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Da arbeiten wir dran und da werden wir auch weiter dran arbeiten, dass das nicht immer einfach ist, dass es da Zwischenschritte gibt. Das ist völlig klar. Da sind wir auch für Kritik offen. Aber wir werden sicherlich nicht zurücktreten und das Ganze rückgängig machen, so wie es die AfD fordert. Das ist völliger Quatsch. Das hat keiner vor.
Gerade mit hereingekommen hier ins Studio, Herr Limburg, grüße Sie auch.
Guten Abend, hallo.
Schön, dass auch Sie jetzt hier sind. Ich steige da direkt mal jetzt nochmal mit ein. AfD sagt radikal, Inklusion beenden. Inklusion in der Schule, was meinen Sie? Wie weit geht das zusammen? Die Lehrer ächzen weil sie eben oft nicht beides gleichzeitig hinkriegen, brauchen wir mehr Fachkräfte. Wie kommen wir da zusammen? Wie begegnen Sie der AfD?
Ja, die Rechtspopulisten stellen sich damit außerhalb des normalen gesellschaftlichen Diskurses. Also ich denke, bei allen demokratischen Parteien herrscht Konsens, dass man eine inklusive Gesellschaft will, eine offene, vielfältige Gesellschaft, die ja auch Realität ist und die, das hat ja Herr Göllner zu Recht gesagt, ja auch auf Menschenrechte zurückgeht, auf Menschen- und Grundrechte. Insofern finde ich das indiskutabel, was die Rechtspopulisten da in die Debatte gehen wollen. Generell ist es so, dass es natürlich, das haben Sie gerade zu Recht gesagt, Schwierigkeiten gibt, gerade bei der Art und Weise, wie die Inklusion in den Schulen ist. Ich weiß, dass das mit hohen Belastungen verbunden ist für Lehrerinnen und Lehrer und auch für Schülerinnen und Schüler gegenwärtig. Deswegen ist klar, dass wir Inklusion besser machen wollen und besser machen müssen, als es gegenwärtig ist. Ein erster Schritt sind ja die angekündigten 650 zusätzlichen Stellen im Bereich Pädagoginnen und Pädagogen, also nicht Lehrerinnen und Lehrer, sondern unterstützende Kräfte in der Schule. Das ist ein wichtiger Schritt. Ich denke, gerade angesichts der Steuermehreinnahmen, die man jetzt hat, wird man da weitere personelle Verstärkungen in den kommenden Jahren gewinnen müssen. Aber in der Inklusion, in den Schulen und nicht versuchen, krampfhaft zwei Parallelsysteme aufrechtzuerhalten, das wird, glaube ich, schon aus praktischen Gründen gar nicht funktionieren, weil wir dann ja noch viel mehr Personal bräuchten. Dann bräuchten wir die Inklusionsunterstützung in den Schulen und zusätzlich noch die Inklusionsunterstützung in den dann sozusagen weiter bestehenden Förderschulen. Das halte ich für überhaupt nicht praktikabel und realistisch, sondern wir müssen die Inklusion besser machen, aber wir sollten sie nicht ausbremsen.
Bedeutet Inklusion auch nur, wenn genug Fachpersonal vorhanden ist?
Das ist eine Grundvoraussetzung für ein Gelingen von Inklusion. Natürlich. Inklusion heißt ja nicht einfach, da kommen verschiedenste Menschen in einer Klasse zusammen und dann guckt man mal, was passiert. Sondern Inklusion muss natürlich bedeuten, dass jede und jeder auch nach seinen Möglichkeiten individuell gefördert wird. Und das geht eben in der Tat auch nur mit ausreichend Personal und mit ausreichend kleinen Lerngruppen.
Herr Schmedeke, jetzt so ein bisschen aus Oppositionssicht, hat die rot-grüne Landesregierung hier in letzter Zeit ein bisschen was verschlafen? Ist man zu spät wach geworden bei der Inklusion?
Ich sage, die Erkenntnisse, die kommen relativ spät, dass im Grunde auch dieses Personal fehlt. Denn gerade auch die Kräfte, die unterstützen bzw. die diese Inklusion möglich machen, die sind im Moment auf dem Markt überhaupt nicht erforderlich. Erforderlich gar nicht vorhanden bzw. gar nicht von. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie kriegen wir die überhaupt? Woher sollen sie kommen und was schaffen wir für Anreize, dass überhaupt Leute da reinschwimmen? Sind das Quereinsteigermöglichkeiten, die wir jetzt denen wir jetzt die Möglichkeiten eröffnen, dort tätig zu werden? Also, wie gesagt, ich will nicht sagen, das Kind ist in den Brunnen gefallen, aber die Erkenntnis ist relativ spät gekommen und wir müssen da jetzt gegensteuern, klar gegensteuern.
Anregung, da noch stärker auf Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger zu setzen, finde ich ausdrücklich gut und richtig, Herr Schmedeke. Nur gerade deshalb, weil die Marktlage so schwierig ist, wie Sie das gerade beschrieben haben, finde ich den Weg, den Ihr Spitzenkandidat, Herr Alt-Husmann, vorgeschlagen hat, noch problematischer, nämlich zu sagen, wir wollen beide Parallelsysteme aufrechtzuerhalten. Dann muss man ja erklären, wo man so quasi die doppelte Anzahl an Pädagoginnen und Pädagogen herbekommt. Das sehe ich überhaupt nicht im Ansatz, sondern richtig ist, dass wir, wie gesagt, in der bestehenden Inklusion das besser machen müssen, unter anderem durch mehr Personal, was wir gewinnen müssen.
Das heißt, zweigleisig fahren, eingleisig fahren und dann die Leute praktisch auf einen Weg zwingen. Herr Göllner, was meinen Sie?
Da, wo es passt, da kann man natürlich auch Quereinsteiger mit dazu nehmen. Das ist immer so gewesen und das ist auch gut, wenn man das in Anspruch nimmt. Aber was wir natürlich für die Inklusion, für das Funktionieren und Gelingen der Inklusion brauchen, sind auch Fachleute. Und da finde ich es ja gut, wenn die Union da auch der Meinung ist, dass wir da Fachleute für brauchen. Inklusion war aber auch während der letzten Regierungszeit schon ein Thema und die Ausbildung der Fachleute dauert nun mal eine gewisse Zeit. Und die ist auch während der letzten Regierungszeit der Union nicht gefördert worden. Deshalb fehlen uns natürlich auch heute allerlei Kräfte. Das heißt, natürlich ist es ein langer Weg, bis das Ganze funktioniert und bis genug Fachkräfte ausgebildet sind. Da sind wir bei. Und wie gesagt, ich höre das gerne, wenn auch die anderen Parteien der Meinung sind, dass wir da weiter dran arbeiten wollen.
Radio Nienburg-Mittelweser, die Stimme der Stadt und des Landkreises.
Wir geben dem Landkreis eine Stimme, aber auch Sie wollen das tun, nämlich im Landtag in Hannover. Für den Niedersächsischen Landtag kandidieren Sie alle drei. Helge Limburg von den Grünen, Bernhard Göllner von der SPD und Dr. Frank Schmedeke von der CDU. Schön, dass Sie alle hier sind. Wir haben eben schon das Thema der Radikalinklusion, so wie es die AfD nennt, schon mal thematisiert. Und wir kommen eigentlich vom Fachkräftemangel bei der Inklusion zum nächsten Fachkräftemangel, auch an der Schule. Lehrermangel, aktuell großes Thema überall. Grundschule, an den Gymnasien, Oberschulen fehlen die Lehrer. Ich würde jetzt mal nicht bei der Opposition anfangen, die natürlich meckern kann und mit dem Zeigefinger ausgestreckt auf die Regierung zeigen kann, sondern ich würde mal jetzt mit der Regierung anfangen. Herr Limburg, Sie sind ja der Einzige von den drei Leuten heute hier, die auch schon da drin sitzen und zu sagen, jetzt eigentlich derjenige sind, der das Ganze verzapft hat. So dreist bin ich jetzt einfach mal, das zu sagen. Was antworten Sie mir?
Naja, zum einen antworte ich Ihnen, dass es die CDU-FDP-Landesregierung war, die bis 2012 Pläne gemacht hat zum Abbau der Lehrerausbildungsplätze, Studienplätze für Lehramt. Die haben wir dann nach 2013 nicht alle sofort gestoppt, diese Abbaupläne. Das war sicherlich ein Fehler. Wir hätten da früher das Ruder rumreißen müssen. Aber das ist natürlich schon ein Problem, weil die Lehrer, die wir damals nicht ausgebildet haben, die fehlen dann letztendlich auch. Die Landesregierung hat mit einem 17-Punkte-Plan angefangen, gegenzusteuern. Unter anderem geht es um erleichterten Quereinstieg. Der funktioniert aus meiner Sicht immer noch nicht optimal. Also wenn man sich anguckt, wie lange da teilweise die Prozesse dauern, dann ist das zu lang und für die Schulen auch zu bürokratisch. Am Ende, da müssen wir zur Erleichterung, zur Flexibilisierung kommen. Letztlich werden wir, dann müssen wir auch, ein weiteres Thema ist erleichterte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse aus Ländern der Europäischen Union. Auch da gibt es ja qualifizierte, gute Lehrerinnen und Lehrer. Auch die kann man sicherlich in den deutschen Schuldiensten in vielen Fällen auch, sollte man die leichter übernehmen. Am Ende müssen wir die Anzahl der Ausbildungsplätze für Lehrer, also der Studienplätze für Lehramt wieder erhöhen, um da einfach zu mehr Absolventinnen und Absolventen zu kommen. Das ist ja gegenwärtig ein bundesweites Phänomen. Insofern wird man auch bundesweit da mehr Plätze zur Verfügung stellen müssen. Und dann wird man das auf diese Weise lösen können.
Ein Wort ist eben schon gefallen, Quereinsteiger. Herr Göllner, die Eltern kriegen da, glaube ich, graue Haare mittlerweile bei, wenn sie dieses Wort hören, Quereinsteiger an den Schulen als Lehrer. Wie wird man dem Problem, vielleicht auch ohne Quereinsteiger, möglichst schnell her?
Schnell wird man dem Problem nicht her, weil das Problem in ganz Deutschland im Moment vorherrscht. Es ist einfach so, dass in allen Bundesländern Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Wir haben in Niedersachsen im Moment rund 72.000 Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt. Allein an der Zahl kann man schon ermessen, wie hoch die Fluktuation auch pro Jahr ist, die sich alleine durch Pensionierung und Rente ergibt. Und zusätzlich brauchen wir natürlich zusätzliche Lehrer auch noch für die Inklusion, für die Schwierigkeiten, die sich zum Teil durch Zuwanderung ergeben haben in den letzten Jahren. Und natürlich auch, weil früher lange so gedacht wurde, die Zahlen der Schülerinnen und Schüler gehen immer weiter zurück. Man hat aber nicht erkannt, dass sich das auch irgendwann mal wieder drehen könnte. Und deshalb sind wir jetzt in dieser Situation, in der wir sind. Wir müssen natürlich die Ausbildungsplätze auf jeden Fall ausbauen für Lehrerinnen und Lehrer. Und wir müssen auch einen Puffer einbauen, weil natürlich wird es auch so sein, dass andere Bundesländer in dem Moment, wo wir gut ausbilden, auch wieder bei uns hausieren werden und werden versuchen, Lehrerinnen und Lehrer abzuwerben. Solange, bis es halt im ganzen Bundesgebiet ausgeglichene Zahlen gibt. Unser Programm sieht vor, dass wir auf jeden Fall bis 2018, also bis zu dem Schuljahr 2018/2019, eine 100%ige Lehrerinnen- und Lehrerversorgung an den Schulen in Niedersachsen wieder haben wollen und dass wir halt auf Dauer nicht wieder in diese Situation zurückkommen. Das heißt, wir müssen einfach sehen, dass wir genug Ausbildungskapazitäten schaffen. Da sind wir bei.
Wollen ist ja das eine. Wie geht die CDU an dieses diese Problematik ran, Herr Schmiedicke?
Ich kann eines ergänzen. Lehrerversorgung ist eine Sache. Wir wollen bis zum Schuljahr 18/19 eine 102%ige, so sagt man so schön, Unterrichtsversorgung sicherstellen. Und Herr Limburg, eines vielleicht mal zu Ihren Ausführungen. Im Jahre 2012, als unser zukünftiger, vielleicht zukünftiger, hoffentlich zukünftiger Ministerpräsident noch im Amt war als Kultusminister, hatten wir noch eine Unterrichtsversorgung von 102%. Die liegt heute bei unter 100%. Wir hatten seinerzeit noch 47.000 Schüler mehr. Und wir haben jetzt, und Bernhard Göllner hat es eben auch gesagt, statt damals 67 oder fast 68.000 Lehrer sind wir jetzt bei 71.000 oder 72.000, Herr Göllner, haben Sie gesagt. Das heißt also, die Probleme liegen irgendwo ein Stückchen weit woanders. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass auf die Lehrer viele, viele neue Aufgaben zugekommen sind. Das heißt also einfach, wir müssen zusehen, dass wir die Lehrer von Verwaltungsaufgaben, die auf sie zugekommen sind, dass wir sie von denen befreien, dass wir die Lehrer von EDV-administrativen Aufgaben befreien und dass wir, wie gesagt, dass wir dann halt zusätzliche Verwaltungsmitarbeiter, pädagogische Mitarbeiter und Schulsozialarbeiter, die haben damals auch noch nicht diese Rolle gespielt, dass wir die an die Burkhand kriegen, um einfach die Lehrer zu entlasten. Und dann, und das ist im Grunde unser Weg und unser Ansatz, um zu diesen 102% Unterrichtsversorgung zu kommen.
Also Sie haben es ja gerade selber gesagt, Herr Schmiedicke, unterm Strich haben wir jetzt mehr Lehrerinnen und Lehrer als 2012. Wir haben in der Tat auch mehr Aufgaben, aber da sehe ich gar nicht so sehr das, was Sie gerade gesagt haben, sondern Sie müssen natürlich sehen, wir haben jetzt, das war damals auch nicht die Situation, die große Aufgabe der Integration von Geflüchteten und sozusagen viel mehr Sprachvermittlungsherausforderungen. Wir haben insbesondere den Ausbau des Ganztages, den es unter der Vorgängerregierung in dem Maße ja nicht gab und der natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer fordert. Ich bin ausdrücklich bei Ihnen, dass man im Bereich der Schulsozialarbeit, wo ja Rot-Grün erstmalig als Land eingestiegen ist, was ich auch richtig und wichtig finde, dass man da noch ausbauen muss und ausbauen kann, was natürlich in der Tat auch zu Entlastung führt. Und wir auch im Ganztag in einigen Bereichen sicherlich noch besser werden müssen und auch da sozusagen nicht nur mit Lehrern und Lehrern arbeiten, sondern auch mit anderen Kräften. Aber auch da, seien wir ehrlich, wir haben vorhin gesprochen über den Bereich Inklusion. Wir haben im pädagogischen Bereich natürlich auf allen Ebenen Schwierigkeiten. Wir sehen das auch in Krippen und Kindergärten, wo es Schwierigkeiten gibt, Erzieher und Erzieher zu finden. Also das ist in der Tat eine große Herausforderung. Wir haben in den letzten Jahren, jetzt gar nicht nur in Niedersachsen, sondern deutschlandweit sozusagen, dass das Angebot an verschiedenen pädagogischen Einrichtungen und Betreuung massiv und deutlich erhöht, was ich ausdrücklich richtig und gut finde. Aber deswegen gibt es ein Knirsches jetzt an vielen Ecken dabei, ausreichend Personal zu finden.
Aber Herr Limburg, nochmal zurück zu den Schülerzahlen 2012. Frau Heiligenstädt schiebt jetzt natürlich auch vor, dass wir die Flüchtlinge seinerzeit noch nicht gehabt haben. Aber wenn ich mir die Gesamtschülerzahlen angucke, die von dann insgesamt auf um 47.000 abgenommen haben, dann kann ich nur sagen, dann kann der Hase ja nicht dort begraben sein. Dann muss es ja tatsächlich an anderen und weiteren Aufgaben liegen und an diese Aufgaben müssen wir ran. Da sind wir uns aber, glaube ich, auch einig.
Ja, dass wir grundsätzlich schauen müssen, welche Aufgaben müssen wirklich von Lehrerinnen und Lehrern gemacht werden und welche von anderen, da besteht Einigkeit ausdrücklich. Nur wollte nochmal schon auf die Situation der Geflüchteten, das ist natürlich eine besondere Herausforderung im Spracherwerb, ne, in der Schule, die vorher so eben zumindest in dem Ausmaß nicht bestand und die jetzt von den Lehrerinnen und Lehrern mitgewuppt werden muss. Darauf wollte ich nur hinweisen.
Und wir sollten natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir den Ausbau der Ganztagsschule vorantreiben, was auch sehr viel Kapazitäten in Anspruch nimmt, was dann ja wieder dafür sorgen soll, dass Eltern mehr Zeit haben, auch berufstätig zu werden, damit der Fachkräftemangel damit etwas aufgefangen werden kann. Das wird den Fachkräftemangel nicht ganz auffangen, aber dass wir zumindest den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft so weit unterstützen können, wie es in unseren Kräften steht. Und dadurch ist natürlich die Beanspruchung der Lehrerinnen und Lehrer eine ganz andere geworden, als es vor 5 Jahren war. Damals waren wir etwas auf dem Weg. Wir haben das jetzt deutlich vorangetrieben in den letzten 4,5 Jahren. Und da soll es ja auch weitergehen. Da herrscht ja aber auch Einigkeit, dass auch die Union, soweit ich weiß, das möchte. Ich höre das gerne, dass die Lehrerinnen und Lehrer von Verwaltungsaufgaben entlastet werden sollen. Da haben wir ja auch durchaus schon Pläne vorgelegt, gerade die Stärkung der Grundschulleiter und der Grundschullehrer, die da anders aufgestellt werden sollen. Ich hoffe nur, dass es nicht dazu führt, was halt zum Teil in der Presse kolportiert wurde, dass die Union den Musikunterricht und die Arbeitsgemeinschaften abschaffen will, weil es gibt durchaus einiges, was wir im Moment anbieten an den Schulen, was sehr wichtig ist, was über den normalen Lehrplan hinausgehen sollte, um auch Jugendliche und Kinder fürs Leben vorzubereiten.
Also keine Physik AG mehr mit der CDU, Herr Schmiedeke.
Nein, ich will eines nochmal, bei uns allen dreien ist mir jetzt natürlich aufgefallen, fällt natürlich überall das Stichwort Quereinsteiger. Ich kenne viele Quereinsteiger, die nur darauf warten, dass sie quer einsteigen können. Das heißt also, die Rahmenbedingungen müssen endlich geschaffen werden. Und da hat man in der Vergangenheit vielleicht noch versäumt oder man hat es noch nicht erkannt, dass man diese Weichen stellt, dass diese Leute, die Gewehr bei Fuß stehen, dass die auch wirklich einsteigen können. Und da müssen wir ran.
Aber da möchte ich nochmal zu sagen, dass das immer eine gute Hilfe ist, Quereinsteiger zu nehmen, dass man das aber auf gar keinen Fall überstrapazieren darf. Nämlich wenn ich an diesen Punkt komme, dass an der Schule überwiegend Quereinsteiger für den Erhalt des Unterrichts sorgen, dann geht das Niveau der Schule nicht nach oben. Also es gibt sicherlich sehr gute Quereinsteiger, aber Quereinsteiger heißt nun mal auch, es sind keine vollständig geschulten pädagogischen Kräfte, sondern es sind halt Hilfskräfte, die in Einzelfällen die Aufgaben mindestens genauso gut übernehmen können. Aber das kann nicht die Lösung für alles sein. Deshalb natürlich versuchen wir das jetzt mit Quereinsteigern auch aufzufangen und ich denke, das würde auch jede Regierung versuchen. Aber wir müssen unbedingt an der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer arbeiten und müssen versuchen, die Arbeitsplätze zu besetzen. Das ist eine Aufgabe, die auch Jahre dauern wird. Das wird nicht von heute auf morgen passieren.
Das ist ein Prozess.
Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist so, ja. Mhm.
Dann gehe ich jetzt in diesem Prozess mal ein bisschen sozusagen in der Bildung nach vorne, komme zu den Kitas. Sowohl SPD als auch die CDU zum Beispiel haben sich das ganz groß ins Wahlprogramm geschrieben, kostenfreie Kita. Die Grünen gehen da wahrscheinlich mit, Herr Limburg?
Ja, wobei wir durchaus eine andere Prioritätensetzung haben. Wir sind nicht gegen kostenfreie Kitas, aber wir finden erstmal wichtig, dass die Qualität in den Kitas gesichert ist und gesteigert wird. Auch damit der Beruf Erzieherin und Erzieher attraktiv ist, damit die pädagogischen Kräfte ausreichend Zeit haben, so wie das der Anspruch ist. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich Kitas besuche, dass sie auch einen sehr hohen Anspruch an sich selber haben. Die wollen sich individuell um jedes Kind kümmern. Und das hängt natürlich sehr stark von der Gruppengröße ab, wie gut das wirklich gelingen kann. Also insofern haben wir Grüne gesagt, ja, natürlich wollen wir in die Kostenfreiheit kommen, aber wichtig ist die Qualität. Ich möchte auch daran erinnern, dass ja nach der gegenwärtigen Gesetzeslage sozusagen für einkommensschwache Familien die Kita ja jetzt schon kostenfrei ist. Ne? Also wir reden sozusagen hier kostenfrei für alle. Das ist, wie gesagt, sicherlich ein richtiges, wichtiges Ziel, aber ich finde es wichtig, dass die Qualität nicht vernachlässigt wird.
Man spricht ja auch schon von einem Fachkräftemangel an den Kitas. Manche Kitas hissen schon die Notfahne, weil halt auch viele Flüchtlingskinder mittlerweile in die Kindertagesstätten kommen. Die Krippen sind ein Thema und natürlich auch möglicherweise die Ganztagsbetreuung auch schon im Kindergarten ist natürlich eine Herausforderung. Passt das denn zusammen, kostenfreie Kita, aber auch noch das Niveau nach oben schrauben?
Ich denke, dass man das erreichen kann. Da muss man dran arbeiten. Aber die Ansprüche an die Kitas, an die Kindergärten haben sich in den letzten Jahren natürlich auch deutlich geändert. Das eine sind sicherlich die Flüchtlinge, die an den Kitas auch oft erst Deutsch lernen müssen und oder über die Kitas integriert werden in die Gesellschaft. Und das ist ja ganz wichtig, auch wieder für die Eltern, dass die Familien integriert werden. Und das andere ist natürlich dann auch wieder an den Kitas die Ganztagsbetreuung. Das heißt, wir sind ja vorher in einer Situation gewesen, wo viele Kindergärten halt nur morgens auf hatten, wo wir jetzt bis in den späten Nachmittag hineingehen, wo dann die Arbeitsverteilung eine ganz andere ist. Und wo man auch, und zusätzlich muss man halt auch heute Sachen anbieten, die Kinder ausreichend auf die Schule vorbereiten. Das ist früher nicht unbedingt immer so gewesen. Heute ist das ein ganz klarer Anspruch an die Kindergärten und Kitas. Und deshalb müssen wir natürlich auch Fachkräfte ausbilden. Nicht, dass wir jetzt gleich wieder auf den Schlag kommen, dass Aushilfskräfte dann alles abdecken sollen. Wir werden gerade an den Kitas werden wir nicht mit Aushilfskräften die Ansprüche erfüllen können. Wir müssen gerade an den Kitas auch Kräfte haben. Da sind wir bei. Das ist ein sehr schweres Brett, was da zu bohren ist, weil wir einerseits durch die gehobenen Ansprüche an die Lehrfachkräfte da natürlich höhere Gehälter zum Teil auch zahlen müssen. Wir können die nicht mit den Gehältern abspeisen, die da zum Teil im Moment gezahlt werden. Das ist ein hoher Anspruch, weil das sehr den Haushalt belastet. Und das andere ist natürlich, dass auch die Kitas und die Schulen aus- und umgebaut werden müssen für die Ganztagsbetreuung. Die amtierende Landesregierung, meine Landesregierung, hat jetzt noch festgelegt, dass wir von den Haushaltsüberschüssen in Zukunft rund 1 Milliarde in den Ausbau und Umbau der Kitas und Schulen stecken wollen. Das ist zum Glück möglich durch die Haushaltsüberschüsse, die wir haben. Und das ist auch möglich, wenn wir, was wir unbedingt wollen, ausgeglichene Haushalte auch in Zukunft haben wollen und zum Teil auch Schulden reduzieren wollen.
Ja, das gleiche Problem wie eben bei den Schulen. Wir hätten es früher oder die Verantwortlichen hätten es früher erkennen müssen und hätten daran müssen. Jetzt können wir im Grunde genommen nur noch einen Prozess in Gang schieben, der nicht sofort zieht. Wir können jetzt im Grunde genommen Pflaster kleben und müssten zusehen, dass wir wo wir eben waren, über Quereinsteiger und Co., wo wir ja auch vielleicht sagen, das sollten wir auch nicht überstrapazieren, aber das sind Möglichkeiten, die wir gehen müssen und da müssen wir weiter dran arbeiten.
Dann bringe ich noch ein Thema von der AfD heute Abend ein. Ich habe da doch wirklich ausführlich mal ins Programm geschaut. Sie merken das schon. Die AfD fordert zum Beispiel Kosten oder geht da mit, sind dabei, kostenlose Kita, da würden sie wohl auch ihren Arm für heben. Aber sie sagen auch ganz deutlich, dann wollen sie auch ein Betreuungsgeld für Mütter haben, die ihr Kind zu Hause behalten. Gibt es das auch mit einer rot-grünen Regierung, Herr Limburg?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Und meines Wissens nach, müssen Sie mich korrigieren, Herr Dr. Schmedeker, auch nicht mit einer CDU-FDP-Regierung. Ich halte das für nicht vergleichbar, sondern die Möglichkeit zur Betreuung von Kindern in Krippen und Kitas ist ein Angebot, die Staat und Gesellschaft machen. Die muss man nicht in Anspruch nehmen, natürlich nicht. Kann man darauf verzichten, aber man kann sozusagen jetzt nicht sagen, wenn ich das Angebot nicht in Anspruch nehme, dann bekomme ich sozusagen anteilig das Geld ausgezahlt. Das wäre so, wenn Sie zum Beispiel, kommen wir ja nachher noch zu den öffentlichen Nahverkehr nehmen, der wird ja auch bezuschusst vom Staat, aber nicht jeder, der nicht Bus fährt, bekommt dann sozusagen anteilig pro Tag ein bisschen Geld von der Stadt Nienburg dafür. Also das finde ich eine schräge Debatte. Wichtig ist mir schon zu sagen, natürlich ist die Erziehungsleistung von Vätern und Müttern oder auch manchmal ja auch von Großeltern oder anderen, die die ist unbedingt anzuerkennen. Also man sollte sozusagen nicht in so eine Debatte kommen nach dem Motto, alle müssen in die Krippe, alle müssen in die Kita. Das kann nicht sozusagen der Gedanke sein. Aber diese Anerkennung, die muss sozusagen eine gesellschaftliche sein und nicht in der Form, jeder kriegt da jetzt noch eine Geldprämie. Man kriegt doch letztendlich die Kinder auch nicht des Geldes wegen, sondern weil man gerne Familie und Kinder hat. So war es zumindest bei uns und so ist bei allen Menschen, die ich kenne. Also insofern finde ich diese Debatte ehrlich gesagt abwegig.
Herr Schmiedeke, die CDU schließt Sie an?
Ich glaube, ich mache es ganz kurz. Ich glaube, der Drop ist gelutscht. Das ist lange diskutiert worden. Da würde ich mit den Worten anschließen. Da werde ich auch nicht in eine andere Richtung rudern. Aber ich sage nur, eines ist ganz wichtig. Die Erziehung zu Hause, die muss einfach Anerkennung bekommen. Und dann sind wir uns, glaube ich, auf diesem Gebiete einig.
Jawohl.
Ja, und man muss da auch nochmal zu sagen, dass die Ideen der AfD auch immer wieder aufzeigen, dass sie nicht ernsthaft Politik machen wollen, sondern dass sie einfach nur reingrätschen wollen. Der Kuchen, der zu verteilen ist, ist begrenzt. Und wenn man dann so tut, als könnte man alles bezahlen, bessere Kitas, bessere Schulen und für alle umsonst und dann aber auch noch Geld nach Hause mitgeben, ich glaube, dass jeder weiß, dass das nicht gehen wird. Und das zeigt nur, dass die AfD keine ernsthafte Politik machen will, sondern sie wollen einfach nur dagegen arbeiten.
Deswegen diskutieren wir ja auch unter anderem über die Ideen und Vorschläge und ja, Themen der AfD. So haben sie es zumindest in ihrem Programm stehen. Gleich machen wir weiter, unter anderem ÖPNV, Landwirtschaft, steigende Armut, alles noch Themen bei uns hier heute in der Sendung. Erstmal Milo mit You Don't Know.
24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Radio Nienburg Mittelweser.
Auch jetzt hier und heute am Dienstag um gleich nur oder knapp 10 Minuten vor 8 hier am Abend nach wie vor. Wir sprechen über die Landtagswahl am kommenden Sonntag, wird ja schon wieder gewählt. Eigentlich auch ein bisschen zu früh. Ich glaube, hätten auch die Politiker bei mir hier in der Runde entspannter gefunden, wenn das Ganze im Januar gewesen wäre. Nämlich, jetzt fange ich mal rechts an, Dr. Frank Schmiedeke von der CDU, Bernhard Göllner von der SPD und Helge Limburg von den Grünen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben eben schon über die Bildung gesprochen und ein paar Themen angerissen. Ich möchte mal weitermachen. Auch Bildung, Armut, da knüpfen wir jetzt mal ein bisschen an. Habe ich ein paar Zahlen rausgesucht. 16,5% nämlich der Bevölkerung, die ist aktuell von Armut betroffen. Damit liegt die Quote auch über dem Bundesdurchschnitt hier bei uns in Niedersachsen. Der ist übrigens bei 15,7%. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Armutsentwicklung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. Also das ist sozusagen der höchste Stand seit dem Beginn der Erhebung seit 2005. Die Arbeitslosenquote, die sinkt jedoch. Heißt, eigentlich wird Niedersachsen arm trotz Arbeit. Wie kann man dagegen vorgehen, Herr Limburg?
Das zeigt aus meiner Sicht, dass es sozusagen nicht gelten kann, Hauptsache irgendeine Form von Arbeit, sondern es muss auch ordentlich und gut bezahlte Arbeit sein. Darauf hat das Land nur begrenzt Einfluss. Dinge wie der Mindestlohn sind bundespolitische Dinge, für die sich Niedersachsen aber auch immer eingesetzt hat unter Rot-Grün. Was wir tun konnten und getan haben, war, dass wir das Tariftreuenvergabegesetz erneuert haben in Niedersachsen, dass wir Unternehmen, die Aufträge bekommen vom Land, die für das Land arbeiten, auf eben Tariftreue verpflichten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn ich dann jetzt sehe, dass andere Parteien, die FDP, fordern, da den öffentlichen Personennahverkehr wieder auszugliedern, dann finde ich das ehrlich gesagt sehr bedrohlich. Auch unsere Busfahrerinnen und Busfahrer, Straßenbahnfahrerinnen und Straßenbahnfahrer haben ein Anrecht auf ordentlich gut bezahlte, tariflich bezahlte Entlohnung. Das müssen wir enthalten. Das sind sozusagen die Dinge, also dass es nicht nur einfach um Arbeit in irgendeiner Form geht, sondern um wirklich gut und auskömmlich bezahlte Arbeit.
Und das ja vor allem trotz Mindestlohn jetzt, Herr Schmiedeke.
Ich glaube, da liegen wir gar nicht so weit auseinander. Wer hier eine vernünftige Arbeit verrichtet, der muss auch davon leben können. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich immer noch die Möglichkeit haben zu verteilen, damit keiner alleine gelassen wird. Und dieses Geld muss natürlich erstmal erwirtschaftet werden. Also das ist natürlich die Sichtweise der CDU, dass vor dem Verteilen das Erwirtschaften kommt. Und wir lassen keinen im Regen stehen. Das heißt also, grundsätzlich müssen wir daran arbeiten, dass gute Arbeit so bezahlt wird, dass man ein vernünftiges Einkommen hat, dass man seine Familie davon ernähren kann.
Trotzdem sprechen die Zahlen ja aktuell wirklich eine deutliche Sprache. Herr Göllner, und das mit einem SPD-Ministerpräsidenten in den letzten 5 Jahren. Wie kann das sein?
Das ist ja ein bundesweiter Trend, also diese Zahlen weichen in Niedersachsen ab, das haben wir eben gehört, aber das ist trotzdem ein bundesweiter Trend. Ich bin selber froh und stolz darauf, dass die noch amtierende Bundesregierung den Mindestlohn eingeführt hat. Das kann aber nur ein Anfang gewesen sein, weil auch von 8,50 Euro können nur wenige wirklich leben. Das ist ein Einstieg, um geringere Entlohnungen zu verhindern. Trotzdem muss man das weiter ausbauen. Und das Ziel muss natürlich auch sein, von jeder Regierung, jeder Landes- und jeder Bundesregierung Richtung Vollbeschäftigung Vollbeschäftigung zu arbeiten. Und wenn wir Richtung Vollbeschäftigung arbeiten, der Arbeitsmarkt ist ja im Moment, sag mal, in einer guten Situation, führt das natürlich auch dazu, dass der Druck zunimmt, besser zu bezahlen. Das heißt, wir werden auch gerade durch Vollbeschäftigung in Zukunft bessere Löhne sehen. Das andere, was ich dazu sagen möchte, ist, das ist mir immer wieder ein Herzensthema, gerade die Armut der unteren 20%. Wir müssen natürlich Wege finden, wie wir diese 20% dauerhaft aus Armut rausführen, weil das natürlich sozialer Sprengstoff ist. Das schafft ja die großen Unterschiede in der Gesellschaft, dass diese unteren 20% nicht an allem teilhaben können, an dem der Rest teilhaben kann. Dass sie zum Beispiel kein Geld haben, um ins Kino zu gehen oder eine Freizeitgestaltung auszubauen oder sonst was. Das will ich nicht erreichen dadurch, dass wir hier die große Umverteilungsschiene anfangen. Da halte ich nicht besonders viel von, weil geschenkt ist auch nichts wert, sondern wir müssen Möglichkeiten schaffen, dass die sich selbst versorgen können und dass die auf Dauer auf einer Basis leben können, dass es denen gut geht. Da müssen wir weitere Wege finden und da wurde auch vielleicht gerade im Hinblick darauf, dass in den letzten Jahren der Arbeitsmarkt so gut läuft, zu wenig Rücksicht drauf genommen. Da müssen wir in den nächsten Jahren noch weiter dran arbeiten.
Herr Limburg? Weitere wichtige Themen finde ich, aber auch die in der Tat sind Bundesthemen. Ich will sie deshalb nur anreißen. Dass es natürlich auch Menschen gibt, die erwerbsunfähig sind oder erwerbsgemindert sind. Auch da muss man sicherlich daran arbeiten auf Bundesebene, dass die trotzdem auskömmliche Unterstützung bekommen. Das große Thema der Kinderarmut muss man angehen. Deswegen setzen sich die Grünen auf Bundesebene für eine allgemeine Kindergrundsicherung ein. Auf Landesebene können wir gerade im Bereich Kinderarmut, die ich tatsächlich auch nochmal besonders schlimm finde, weil natürlich Kinder auch am wenigsten dafür können, am wenigsten daran ändern können an ihrer Situation. Auch deswegen sind so Dinge, die wir vorhin ja diskutiert haben, aus meiner Sicht Ganztagsbetreuung, Angebot an Krippen- und Kita-Plätzen, auch mit guter Essensversorgung zum Beispiel, gutem Mittagessen, zum Beispiel für das Schulobst- und Gemüseprogramm eingesetzt, damit wir da auch im Ernährungsbereich vorankommen. Das sind wichtige Dinge, die man dann eben auch als Land tun kann, um zumindest die Folgen der Kinderarmut zu lindern. Aber wie gesagt, die großen Räder werden und müssen auf Bundesebene gedreht werden.
Aber Limburg, nochmal, ich komme nochmal zurück, deswegen muss sich die Wirtschaft natürlich drehen, deswegen müssen wir alles tun, dass das Geld erstmal erwirtschaftet wird, dass das Steueraufkommen da ist, damit wir da natürlich dann umverteilen können. Und was die Löhne angeht, da bin ich auch optimistisch. Wir sind nahezu bei einer Vollbeschäftigung und auch da regelt Angebot und Nachfrage den Preis. Das heißt also, da werden sich die Löhne auch nach oben entwickeln und das tun sie auch.
Das sehe ich, wie gesagt, genauso. Und trotzdem, wie Herr Limburg eben auch schon gesagt hat, gibt es natürlich Leute, die aus von sich selbst her, zum Beispiel durch körperliche Beeinträchtigung, erreichen bestimmte Altersgrenzen, weil sie vielleicht zum Beispiel einen schweren Handwerksberuf hatten, das vom Alter her nicht mehr voll verrichten können und dann entweder nicht mehr arbeitsfähig in dem Bereich sind oder auch nicht das Geld verdienen, was sie bräuchten. Denen müssen wir natürlich Möglichkeiten geben, dass sie genug Geld verdienen können, dass sie an dieser Gesellschaft teilhaben. Das heißt, es darf nicht jeder nach unten durchrutschen, der sich über Jahre, Jahrzehnte für die Gesellschaft eingesetzt hat und in der Wirtschaft dabei war. Das ist dasselbe bei den Renten. Wir haben ja diese 17%, die da eben genannt wurden, sind ja auch sehr viel Ältere, die nicht mehr in der Lage sind, das durch Erwerbseinkommen auszugleichen. Und da müssen wir natürlich auch Lösungen finden, wie wir da Lebensleistung honorieren, wie wir da in der Lage sind, denen auch einen Lebensstandard zu sichern, der die an der gesamten Gesellschaft, am gesellschaftlichen Leben teilhaben lässt.
Was machen wir mit Geringqualifizierten? Mehr Bildungsangebote schaffen?
Auf jeden Fall. Wir haben Maßnahmen getroffen zum Ausbau der Weiterbildung und der Erwachsenenbildung. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sozusagen Bildung nicht so diskutiert, die endet mit einem Schulabschluss oder dann vielleicht noch mit einer Ausbildung oder einem Hochschulabschluss, sondern das Stichwort ist lebenslanges Lernen und da soll man auch keine Scheu haben, erstmal als Gesellschaft sozusagen die Angebote zu machen, auch für 40-Jährige, auch für 50-Jährige, die können auch immer noch sich weiterbilden, aber natürlich fordert das auch die Menschen, die müssen auch die Bereitschaft dafür mitbringen, dann auch doch irgendwann zu sagen, okay, je höher meine Qualifikation ist, desto besser sind meine Jobchancen. Herr Schmerdecker hat es gerade angesprochen, Fachkräftemangel, ne, der betrifft sich natürlich in der Regel ja auf gut Ausgebildete, deswegen ist es wichtig, dass man da auch selber sozusagen die Energie aufbringt, dann auch später solche Angebote auch wahrzunehmen.
Jetzt gehen wir nochmal in die Situation aktuell. Die Menschen müssen ja trotzdem irgendwo wohnen. Wohnungsarmut ist auch bei uns ein Thema hier in Nienburg. Vor allem bezahlbarer Wohnraum ist ein großes Problem. Wie kriegt man dieses Problem vielleicht in den Griff? Parallel dazu, geht das überhaupt?
Ganz klar, da muss der, wir haben ja einmal die Schiene oder fahren einmal die Schiene dieser Mietpreisbremse. Aber die Mietpreisbremse hat die Erfahrung jetzt gezeigt, das zieht auch nicht so wirklich. Das heißt, auch hier müssen wir jetzt einen Prozess in Gang schieben. Wir haben erkannt, es ist generell zu wenig Wohnraum da. Das heißt, es muss generell mehr Wohnraum geschaffen werden. Und da muss ich natürlich auch im Auge behalten, dass sozialer, bezahlbarer, günstiger Wohnraum, sozialer Wohnraum geschaffen wird. Und da müssen Programme angeschoben werden. Da muss noch mehr Geld reingeschoben werden, damit wir noch mehr sozialen Wohnraum schaffen, um auch Leute, die halt quasi das Geld nicht so dicke bei sich haben, dass die sich auch Wohnraum leisten können.
Geld da geht es einfach um.
Das heißt, dieses Geld, das muss für die Förderung des Wohnraumes müssen Mittel des Landes als auch Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden. Hier nehme ich aber zuerst, das nehme ich ja für mich natürlich mit, dass das Land sich um dieses kümmern muss und sollte.
Also sehen Sie das Land da erstmal in der,
da sehe ich das
in der Verantwortung.
Genau.
Herr Göllner, genauso?
Da gehen wir völlig konform. Also natürlich muss hier Wohnraum geschaffen werden. Man muss erstmal gucken, wo fehlt der Wohnraum. Wir haben ja zum Beispiel hier in Nienburg die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, die an sich dafür gedacht ist, Wohnraum für sozial Schwächere zu schaffen. Natürlich gibt es da auch dann immer einen gewissen Druck, wenn da neue Wohnungen geschaffen werden, ob das immer sozial Schwächere sind oder ob die auf Dauer, ob das dann auch bei denen ankommt, wo es ankommen soll. Das müssen wir aber weiter fördern und ausbauen. Ich höre das aber wirklich gerne. Schön, wenn die Union da auch genau auf dem Weg sind, auf dem wir eigentlich auch sind. Also das ist das, was wir ja auch fordern, dass auf jeden Fall Wohnraum geschaffen wird, der bezahlbar ist. Und das kriegen wir auch nicht, das ist so ein Punkt, den kriegen wir nicht über die Wirtschaft hin, sondern da muss der Staat dann tatsächlich mit rein, zum Beispiel über diese Wohnungsbaugesellschaften und denen halt auch abverlangen, wenn wir das bezuschussen, dann müssen so und so viele Wohnungen entstehen, die für sozial Schwächere zur Verfügung stehen. Das soll nicht den Markt insgesamt belasten, sondern das soll den sozial Schwächeren direkt zur Verfügung stehen. Ich denke, die höherwertigen Wohnungen, die fehlen, die auch in Nienburg durchaus fehlen, die werden ja zurzeit sehr massiv gebaut. Also wir haben hier eine sehr rege Bautätigkeit, findet aber im Wesentlichen, glaube ich, alles im höheren Bereich statt, wenn ich das so sehe. Wenn ich hier zum Beispiel an die Bauplätze da bei ehemaligen Bollmanns Krankenhaus oder so denke, das sind alles High-End-Wohnungen oder auch an der Weser. Da gibt es auch Bedarf und das ist toll, dass der hier gedeckt wird. Das zeigt, wie gut die Wirtschaft läuft und dass die Zeiten gut sind. Aber wir dürfen in den Zeiten natürlich gerade nicht vergessen, dass es viele Leute gibt, wie gesagt, wieder diese unteren 20%, die auch günstigen Wohnraum brauchen. Und da müssen wir was machen. Das ist Landessache, auf jeden Fall, unumstritten.
Ja, in der Tat, kein Dissens, deshalb kann ich es kurz machen. Wir brauchen stärkeren sozialen Wohnungsbau, getragen von Land und Bund in den kommenden Jahren. Und ich bin auch sicher, dass wir das bekommen werden. Ja, meine Vorgänger haben das ausgeführt, muss ich nicht alles wiederholen. Wow, Queens of the Stone Age, the way you used to do, hier bei uns auf Radio Mittelwiese haben wir jetzt mal kräftig abgerockt, sie möchten Hannover rocken und am besten gleich das ganze Bundesland, die drei, die bei mir im Studio sitzen hier, nämlich Helge Limburg von den Grünen, Bernhard Göllner von der SPD und Dr. Frank Spätiger von der CDU. Moin, schönen guten Abend, passen wahrscheinlich an dieser Stelle ein bisschen besser. Ich habe eben schon übergeleitet zum Thema der Landwirtschaft. Na klar, landwirtschaftliche Flächen, die schwinden, immer mehr wird zugebaut mit Häusern, die Landwirte, die beklagen sich aber trotzdem vor allem im Preis, haben sie Probleme. Milchpreis zum Beispiel ist ein großes, großes Thema, der sinkt und sinkt und sinkt. Ich habe dasselbe gestern auch schon mal angesprochen, aktuell gibt es im Schnitt nur noch 21,5 Cent pro Liter. Das hat aktuell die Molkerei Frischli aus Rehburg ihren Lieferanten. Damit sie überlegen könnten, bräuchten Höfe eigentlich 32. Das ist so ein bisschen der Mittelwert zwischen dem, was man zum Beispiel vor 2 Jahren noch bekommen hat. Da gab es nämlich das Doppelte, rund 42, 43 Cent pro Liter Milch. Herr Limburg, die Sau rauslassen, eins der Wahlplakatsthemen des Slogans der Grünen. Finde ich sehr schmissig, aber wie kriegt man denn jetzt die Milch sozusagen wieder ins Laufen?
Ja, also erstmal die 32 Cent sind, glaube ich, das ist schon die untere Kante dessen, ne? Wenn man daran denkt, was auch sozusagen für Kredite abgetragen werden müssen und vor allem, wie groß auch die Belastung der Liquidität der Milchbauern durch den dauerhaft niedrigen Milchpreis der letzten Jahre war, dann ist, glaube ich, sozusagen wäre jetzt aktuell ein Preis von 32 Cent wirklich eher das untere, was akzeptabel ist. Wir brauchen verschiedene Maßnahmen, und die hat ja auch unser Landwirtschaftsminister Christian Meyer vorgeschlagen. Unterm Strich brauchen wir eine Mengenreduzierung. Jetzt erstmal in Deutschland, aber natürlich am besten europaweit, weil wir einen europäischen Milchmarkt haben. Und wir brauchen dafür finanzielle wirtschaftliche Anreize. Also wir können ja nicht an die Bauern appellieren, sozusagen produziert doch weniger, das rechnet sich ja wirtschaftlich nicht, sondern wir brauchen da ein Bundesprogramm, dass wir wirtschaftliche Anreize kriegen, dafür weniger zu produzieren und dadurch den Milchpreis zu stabilisieren. Wir müssen auch auf einer ganz anderen Seite auch das leider wenig Handhabe für das Land, aber finde ich ein wichtiges Thema, die Frage der Marktmacht der Lebensmittelkonzerne, des Lebensmitteleinzelhandels mal thematisieren. Wir haben hier in den letzten Jahren eine massive Konzentration und die führt dazu, dass im Vergleich dazu die Marktmacht der Landwirtschaft immer weiter sinkt und sozusagen Preisdruckerei nicht nur im Milchbereich, sondern auch in anderen Bereichen immer stärker zunimmt. Das halte ich für ein riesiges Problem. Aber wir müssen natürlich auch ein stärkeres Bewusstsein bei Verbraucherinnen und Verbrauchern dafür schaffen, dass qualitativ hochwertige Produkte auch einen ordentlichen Preis haben müssen. Und das gilt auch für die Milch, aber das gilt natürlich auch für andere Produkte.
Ja, nicht nur die Milch steckt aktuell in der Wirtschaftskrise, sondern eigentlich auch das Getreide, die Zuckerrüben, da kann man noch ein bisschen weitermachen. Herr Schmedeke, Sie kommen ja auch aus diesem Fachbereich hier. Wie kann man das Problem lösen?
Das Problem, ich sage mal so, wichtig ist, auch die Landwirtschaft muss sich dem Markt stellen. Ansonsten, wir haben es in der Vergangenheit gehabt, wir hatten ja die Milchkontingentierung, das hat auch nicht funktioniert. Das heißt also, da wird die Landwirtschaft aus dieser Nummer, wird sie auch nicht rauskommen. Was wir im Schweinemarkt über Jahre schon kennen, dass es dort Zyklen gibt, mal ist der Preis auskömmlich, mal ist der Preis darunter. Da haben diese Bereiche natürlich gelernt, damit zu leben. Und das ist gerade das Problem, was wir bei der Milch haben. Diese Schwankungen, die kennt man natürlich dort nicht. Die Abtragung oder die Abtragung und die Betriebe und Steuern, die Betriebe entrichten müssen, die kommen dann häufig zu Zeiten, wenn der Milchpreis gerade ganz unten ist. Was wir brauchen, ist ganz klar ein Preis, und da hat Herr Limburg eben recht, der liegt oberhalb der 32 Cent. Wir nennen noch mal einen Milchpreis von 40 Cent, der sich dann einpendeln muss. Aber wie gesagt, das ist Marktgeschehen und da müssen sich die Landwirte, die Molkereien als auch Rewe und Co. an einen Tisch setzen. Und es kann nicht angehen, dass immer die Landwirte die letzte Nut an der Feder sind, die im Grunde genommen das die Zeche zu zahlen haben, wenn sich am Markt kein vernünftiger Preis erwirtschaften lässt. Und da ist in letzter Konsequenz natürlich auch der Verbraucher gefragt. Es kann nicht angehen, dass Milch zu Ramschpreisen angeboten wird, dass Milch günstiger ist als ein Liter Wasser, ein Liter Mineralwasser. Das kann es überhaupt nicht sein und da müssen wir, und da sind alle gefragt. Und das ist ein Prozess, den wir in Gang schieben müssen. Und wir können immer nur wieder sagen, Lebensmittel sind hochwertiger als irgendwelche anderen Konsumprodukte. Und ich muss halt gewillt sein, für die Milch, für Fleisch, für Getreide, für gutes Getreide, für gute Milch, für gute Milch. Und ich sage mal ganz klar, in Deutschland werden qualitativ hochwertigste Produkte produziert. Egal, ob sie ökologisch oder konventionell produziert werden. Und dafür muss der Verbraucher bereit sein, dieses Geld auch zu zahlen. Das ist ein Prozess, der in Gang geschoben ist. Es ist 20, 30 Jahre in diese Richtung gegangen, dass im Grunde genommen die Lebenshaltungskosten bzw. die Ausgaben für Nahrungsmittel immer weiter nach unten gefahren wurden. Das ist politisch auch gewollt gewesen. Wenn man jetzt sieht, dort sind wir an die Kante angekommen, das geht wirklich um die Existenz unserer Betriebe, muss man gewillt sein, auch wieder in die andere Richtung zu fahren. Und da müssen andere Rahmen gesetzt werden und es muss forciert werden, dass es wieder in eine andere Richtung geht.
1000 Landwirte haben allein 2015 den Hof aufgegeben. Was kann man denn jetzt als Politik machen, Herr Schmedeke? Ich habe da jetzt noch nicht so richtig was rausgehört. Was kann oder soll die Politik überhaupt eingreifen? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört.
Ich sage mal, ein Strukturwandel, da müssen wir uns nichts vormachen. Wir haben immer einen Strukturwandel gehabt in der Landwirtschaft. Es sind immer 2-3% der Betriebe ausgeschieden. Nur die Betriebe, die natürlich jetzt ausscheiden, die haben eine Größenordnung. Das ist nicht mehr die Größenordnung, die sie vor 10-20 Jahren hatten. Und es sind viele Betriebe ausgeschieden, die sind infolge, ich sage mal, von Rahmenbedingungen, neuen Rahmenbedingungen, gesetzlichen Vorgaben, ich nenne mal das Wort Tierwohl, sind die ausgeschieden. Ich nenne auch das Beispiel Spaltenabstand, ich nenne das Kastenstände in der Schweine, in der Ferkelproduktion. Die Betriebe, die haben einfach die Segel gestrichen, haben gesagt, das kann ich mir nicht leisten. Unsere landwirtschaftlichen Betriebe brauchen wieder Planungssicherheit, wenn sie denn einen Stall genehmigt bekommen, dass sie wissen, bis dieser Stall Stall abgezahlt ist, muss ich im Grunde genommen auch produzieren dürfen in diesem Stall. Und dies ist nicht mehr gewährleistet. Und viele Landwirte haben einfach auch gesagt, ich habe dort keine Lust mehr dazu. Und meinen Kindern möchte ich das auch nicht antun, wenn die Rahmenbedingungen so sind und so bleiben, wie sie sind, dass ich überhaupt keine Perspektive und keine Planungssicherheit mehr habe. Und wir müssen an diese Planungssicherheit wieder ran. Und dann, sage ich, wird sich das wieder etwas einjustieren.
Herr Göllner, was plant denn die SPD, um hier dem Problem Herr zu werden?
da muss ich halt mal ganz klar zur Planungssicherheit zum Beispiel sagen, natürlich mögen manche Regeln einigen Bauern nicht gefallen, aber natürlich sind auch viele Regeln gerade in diesem Bereich dafür da, um nach unten ein Level abzusichern. Wenn wir jetzt beigehen würden, würden alle Regeln in diesem Bereich wieder abschaffen, dann würden auch nur die profitieren, die groß und groß genug sind und bereit sind, sage ich mal, praktisch frei von Tierwohl eine billige Zucht zustande zu bringen. Das nur aber als Diskussionsbeitrag. Ansonsten ist es so, das sehe ich genauso, das sind Marktgeschehnisse, die natürlich dem einzelnen Milchbauern jetzt nicht zugutekommen im Moment. Wir haben immer von Preisen um die 40 Cent gesprochen, um tatsächlich ein auskömmliches Einkommen zu haben im Milchbereich. Das sind Preise, da muss die Milchwirtschaft irgendwann wieder hinkommen. Allerdings haben wir, wie gesagt, auch einen europäischen Markt. Wir haben keinen Markt nur in Niedersachsen oder in Deutschland. Wenn wir da irgendwas verändern, dann greifen wir wieder in die Marktgeschehnisse ein und kommen irgendwo wieder an den Punkt zurück, bei dem wir schon öfter waren. Wir hatten Milchseen, wir hatten alles Mögliche. Da wollen wir auch nicht wieder hin. Wir müssen halt vielleicht tatsächlich sehen, dass wir Anreize schaffen für die, die es nicht mehr packen oder nicht mehr wollen, dass sie sich auf andere Geschäftsfelder spezialisieren. Das ist nicht immer einfach. Gerade wenn ich Milchwirtschaft betreibe, ist das ein sehr festgefahrener Bereich. Allerdings, wenn ich nur noch um die 20 Cent bekomme, ist für viele halt auf Dauer das Ganze auch nicht finanzierbar. Das heißt, wir müssten da schon gucken, wie wir sie da rausholen können. Ich bin aber auch dagegen, jetzt zu sagen, wir machen das große Füllhorn auf und schütten das Geld über die Landwirtschaft, weil das ist auch nichts, was ein selbstständig arbeitender Landwirt wirklich wollen kann, dass er praktisch hinterher davon abhängig ist vom Wohlwollen des Staates. Letztlich müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Landwirte selbst in der Lage sind, ein Auskommen zu schaffen. Wo ich ein Problem sehe im Moment und was wir ja auch hier im Landkreis zum Teil haben, ist natürlich, dass die Betriebe, wie Herr Schmedeker auch eben schon gesagt hat, die Betriebe werden laufend größer. Wir haben also ein enormes Wachstum in diesem Bereich und da leiden natürlich unterm Strich auch die kleinen Betriebe drunter. Wir haben ja auch schon über die Flächennutzung solche Dinge gesprochen. Durch diese ständig wachsenden Betriebe werden ja auch der Druck auf die Pachtpreise wird immer größer. Das ist für große Betriebe zum Teil noch darstellbar, weil die halt zum Beispiel fürs Ausbringen der Gülle und so Flächen brauchen und das dann wieder quersubventionieren können in ihrem eigenen Betrieb. Für die kleinen Betriebe ist das großteils gar nicht darstellbar. Und bei kleinen Betrieben sprechen wir inzwischen von Betrieben von 70 Hektar Größe. Das sind Größenordnungen, da hätte vor 20, 30 Jahren die allermeisten von geträumt. Wir müssen also überlegen, wie weit gehen wir mit der Förderung insgesamt und wie steuern wir diese Förderung auch? Wollen wir wirklich jeden 3000 Hektar Betrieb genauso fördern wie einen 25 Hektar Betrieb? Oder müssen wir nicht auch mal gucken, dass wir ab bestimmten Größenordnungen die Förderung mehr oder weniger auslaufen lassen? Weil in dem Moment, wo das Ganze auf industrieller Basis stattfindet und nicht mehr auf landwirtschaftlicher Basis wie hier im Landkreis Nienburg, müssen wir halt auch gucken, wie wir das Ganze aussteuern, dass man denen andere Voraussetzungen gegenüberstellt als die für kleine Betriebe gelten. Und da gehen wir dann auch wieder konform, dass die Voraussetzungen für kleine Betriebe dann natürlich auch nicht so sein dürfen, dass es ins Existenzielle geht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bei den Spaltenabständen, bei den Ringelschwänzen und sonst was gewisse Ansprüche stellen, dann müssen wir das natürlich auch finanziell ausgleichen. Wir können nicht beigehen und sagen, so, ihr müsst jetzt aber mal eben diesen Stall umbauen, die Preise sind zwar am Boden, ihr könnt nichts verdienen, aber ihr müsst jetzt noch was reinstecken. Da müssen wir natürlich, wenn wir als Staat einen Anspruch stellen ans Tierwohl, dann müssen wir diesen Anspruch auch finanziell ausgleichen und da bin ich voll auf der Seite der Landwirtschaft.
Herr Limburg.
Noch zwei Stichworten. Also einmal zum Tierwohl ausdrücklich. Wir Grüne wollen mehr Tierschutz. Schnabelkürzen, Ringelschwanz, das haben wir in den letzten Jahren rauf und runter diskutiert. Auch wenn das die konkreten Initiativen jetzt zurückgehen auf einen CDU-Landwirtschaftsminister, das ist was wir Grüne politisch auch wollen. Ist aber auch was wir sehen, was die Verbraucherinnen und Verbraucher wollen. Also insofern können das ja auch keine Grüne sozusagen alleine durchsetzen, sondern das ist was nachgefragt wird, was gewollt ist. Und was auch darum, glaube ich, der richtige Weg ist. Und wir sehen auch, dass es in vielen Bereichen ja funktioniert. Zur Frage Übergangsfristen auf jeden Fall bin ich ausdrücklich dafür, dass es Verlässlichkeit gibt. Wenn Sie zum Beispiel Kastenstandshaltung ansprechen, Herr Schmedeke, dann ist die Initiative, die unsere Landesregierung gestartet hat, sieht ja eine Übergangsfrist von 15, teilweise in Ausnahmefällen bis zu 17 Jahren vor dafür. Also insofern genau das, was Sie beschreiben, wird dort berücksichtigt, wird zu Recht berücksichtigt, gar keine Frage. Die Investitionsstelle ist eine große Investition und da muss es dann gar keine Frage, diese Übergangszeiten auch geben. Das muss auch für andere Bereiche gelten. Zweite Sache zu der konkreten Situation in den letzten Jahren. Die Landesregierung hat schon gerade in der Milchkrise versucht zu tun, was geht. Zum Beispiel Im Bereich Steuern haben der SPD-Finanzminister und der Grünen-Landwirtschaftsminister sich dafür stark gemacht, dass es großzügige Stundungen gab im Bereich der Steuern, dass man sozusagen möglichst in der Liquidität die Betriebe erhalten hat. Also das, was so ein Land da steuern kann, ist versucht worden, aber unterm Strich, da sind wir uns auch alle einig, müssen wir dazu kommen, dass es einen dauerhaft höheren Milchpreis gibt.
Ja, Limburg, ich würde sagen, die Landwirtschaft will sich sicherlich bewegen. Sie wissen, Lindemann hat das damals angeschoben, das ganze Projekt Tierschutz, ergebnisoffen, muss ich dazu sagen. Wir müssen natürlich jetzt darauf achten, dass es nicht heißt, Ringelschwanzprämie, Ringelschwanzstutzen per se wird gesetzt. Und wir müssen auch gucken, ergebnisoffen heißt immer, es müssen Versuche laufen. Und mir sind bis dato noch nicht alle Versuche offen hingelegt worden, wie diese Versuche ausgegangen. Ich will damit einfach sagen, wir müssen vorsichtig sein, dass wir mit einem Tierschutz angehen, Verzicht auf Spitzen bei kleinen Ferkeln kürzen, dass wir dort ein anderes Problem an die Burg holen. Denn ich weiß, dass wenn Schweine halt kein Gefühl im Schwanz haben, selbst bei ökologisch gehaltenen Schweinen gibt es diese Schwanzbeißerei. Und wer das einmal gesehen hat, was das für ein Tier bedeutet, wenn es ans Rückenmark rangeht, ich sage mal, dann stelle ich mir häufig die Frage, was ist schlimmer? Also wir müssen da ergebnisoffen rangehen und da sollten wir auf alle Fälle auch zusammenstehen. Und Herrn Göllner, da kam eben dieses Wort auf industrielle Landwirtschaft. Da sage ich jetzt auch mal, es geht in Richtung Massentierhaltung. Da habe ich natürlich auch ein kleines Problem damit. Rein subjektiv würde ich auch sagen, das ist ein Betrieb, der ist einfach zu groß, der passt nicht in diese Region. Aber wo sind wirklich die Grenzen? Ich will damit nur sagen, wir diskutieren und wir belasten die Landwirtschaft immer mit diesen Worten, das ist Massentierhaltung. Aber mir hat bis dato noch niemand gesagt, was ist wirklich Massentierhaltung? Bei 600 Kühen, die ich vielleicht auf einer Weide noch halten kann, wo ist das schlechter oder besser, als wenn 10 Kühe in einem idyllischen Anbindestall stehen? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Also da muss man immer mehrere Faktoren haben und da sollten wir auf alle Fälle bei der Bewertung praktizierende Landwirte viel mehr mit ins Boot nehmen, die sich auch wirklich, die im Grunde genommen wissen, von was sie reden, die ihren Fachverstand damit reinbringen. Und ich sehe es häufig so, dass da häufig ideologische Spielwiesen aufgebaut werden und da habe ich Probleme mit. Aber ich bin jederzeit bereit, über sowas mit zu diskutieren und viele landwirtschaftliche Kollegen haben da auch sicherlich, wollen sich dort einbringen, aber das müssen wir auch machen, denn diese Betriebe, denen müssen wir das Überleben sichern. Wir sprechen ja dann im Grunde auch von bäuerlichen Familienbetrieben oder Kleinbetrieben. Was ist das? Wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze zur industriellen Tierhaltung? Fragezeichen.
Genau, und deshalb diskutieren wir ja auch, und wenn ich das auch eben gesagt habe mit der industriellen Tierhaltung, da gibt's dann für den einen sind das 100 Tiere, für den nächsten 3000. Über die Unterschiede kann man sicherlich tagelang diskutieren. Da geht's mir auch nicht darum, jetzt dafür zu sorgen, dass Großbetriebe der Garaus gemacht wird, auf gar keinen Fall, denn es gibt sehr große Betriebe auch in der Region, die zum Teil für die Versorgung unbedingt notwendig sind, nicht? Also wenn ich zum Beispiel auch an große Spargelbetriebe denke, ohne dass ich hier die Namen sagen will, die denn zum Beispiel als einziger Anbieter in der Lage sind, zum Beispiel auch noch auf Augenhöhe mit den großen Märkten zu verhandeln, dann ist es auch notwendig, in Teilbereichen das zu haben. Aber worum es mir geht, wenn ich einen Unterschied mache zwischen groß und klein, ist natürlich in erster Linie, dass wir die Kleinen schützen wollen. Das heißt, dass wir dafür sorgen wollen, dass wir nicht in 10 oder 15 Jahren noch hier übers Land verteilt 5, 6 große Agrarbetriebe haben, die man dann sicherlich industriell nennen kann, und dass der ganze Rest hinten runtergefallen ist, weil er einfach nicht mehr mithalten konnte. Sondern wenn wir da sind, dann müssen wir halt auch gucken, wo fördern wir, wo fordern wir und wo machen wir Unterschiede. Und das ist die Diskussion, die wir führen, die wir auch alle zusammenführen müssen.
Also gibt Herrn Dr. Schmiedeke ja ausdrücklich recht in dem Punkt, dass das Entscheidende die Haltungsform ist. Weniger sozusagen nachhaltig die Frage, wie viele Tiere sind es insgesamt. Nun natürlich bei dem Begriff Massentierhaltung ohne konkrete Grenzen geht es natürlich um die Frage, das wissen Sie auch, je mehr Tiere, desto schwieriger ist sozusagen die Frage, wie wird die Gülle ausgebracht, ne? Wie wird ausreichend Platz geschaffen, dann wenn man dann Weidehaltung möchte und ähnliche Dinge. Und nicht zuletzt auch das ist ja jetzt gerade eine Diskussion im nördlichen Landkreis, welche Auswirkungen haben richtig große Betriebe auf die Situation der Pachtpreise vor Ort, ne? Und welche Markt macht dann? Also darum gebe ich da Herrn Göllner ausdrücklich recht. Wir müssen schon ein Interesse haben, eine vielfältige Landwirtschaft zu erhalten mit vielen Betrieben und nicht sozusagen eine immer stärkere Konzentration auf wenige große.
Limburg, Sie wissen, dass die gesamte Güllegesetzgebung, die ist ja jetzt auf neue Füße gestellt worden. Wir haben den qualifizierten Flächennachweis. Dann nochmal wieder, ob ich in einer Gemeinde 100 Kühe oder ob ich 500 Kühe habe, die in 10 Ställen untergebracht sind, oder ob ich 500 Kühe habe, die in einem Stall stehen. Von der Gülle ausbringen, von der Güllemenge her, ist es einfach wichtig in Zukunft, dass man aufzeigt, habe ich genügend Fläche, auf der ich diese Gülle unterbringen kann. Und da will ich nicht verhehlen, es gibt Regionen, da gibt es Probleme, genau mit diesem Thema. Und diese, da spreche ich jetzt als Nienburger und als Diepholzer, da sage ich mal, die haben wir gerade hier nicht. Wir haben hier vielleicht Probleme, dass Gülle aus anderen Regionen schon reinkommt.
Genau.
Nicht? Aber wir können dieses aus eigener Kraft hier erledigen. Und das ist jetzt ja auch der Ansatz, dass das alle müssen zeigen, wo bleibt meine Gülle. Genau. Von daher sind wir da auf einem richtigen Wege. Und da taktet ja das Wasserrecht auch das Düngerecht. Von daher... Lassen Sie das dann machen. Das sind Prozesse, die wir jetzt anschieben. Und das will ich auch nochmal vorwegschieben. In der Forstwirtschaft denken wir über 100 Jahre. In der Landwirtschaft denken wir in Generationen. Und wenn wir erkannt haben, dass in den 40 Jahren, in den letzten 40 Jahren etwas in die falsche Richtung gelaufen ist, dann muss uns die Zeit gegeben werden, dass wir das umsteuern würden. Die Landwirtschaft will sich bewegen. Und da brauchen wir nicht nur Übergangsfristen, da brauchen wir lange Übergangsfristen, dass das in eine andere Richtung geht. Da gehört aber alles dazu. Da gehört auch der Verbraucher zu. Bis in die Richtung geht das.
Keine Frage. Ja, da möchte ich auch nochmal zu sagen, dass wir natürlich, das ist vorhin angeklungen, dass die Marktmacht der großen Handelsketten im Moment natürlich den vielen Landwirten gegenübersteht. Wir müssen auch in dem Bereich einfach mal gucken, was wir da machen können. Also ich sag mal, wir sind ganz klar in der Situation, dass zum Beispiel die Milch, erzeugenden Betriebe nicht in der Lage sind, im Moment auch die größten nicht ernsthaft mit den Handelsketten zu verhandeln über höhere Preise. Die Preise werden rein durch Angebot und Nachfrage am Markt bestimmt, ohne dass irgendein Einzelner wirklich noch Einfluss darauf hätte, was für ein Preis da ausgehandelt wird. Also auch ein Betrieb mit 3000 Milchkühen ist nicht in der Lage, mit seiner Molkerei ernsthaft auszuhandeln, ob er 2-3 Cent mehr bekommt, sondern er muss letztlich das nehmen, was der Gesamtmarkt hergibt. Und darum geht es mir ja auch, und da passt das auch wieder zu, wenn wir sagen, dass es hier eigentlich klappt bei uns in der Gegend, dass wir halt hier noch eine Gesamtgröße haben, wo auch die Gülleausbringung die Umwelt nicht in einem höheren Maß belastet. Da müssen wir ja gerade dafür kämpfen, dass das hier so bleibt, weil da drängen ja die großen Betriebe rein, die halt aus Regionen kommen, wo sie viel, viel mehr produzieren, als sie lassen können und belasten damit halt unsere Pachtpreise und unsere Böden. Dabei geht es mir nicht in erster Linie darum, hier irgendwie ein Bashing zu betreiben, sondern es geht darum, die Landwirtschaft hier vor Ort zu schützen, dass wir auch in 10, 20 Jahren hier noch Landwirtschaft vor Ort haben und dass sie nicht verdrängt wurde dadurch, dass hier außenstehende Betriebe reingedrängt sind.
Eine Ergänzung dazu noch, gerade zum Milchpreis, da muss es uns gelingen, die schlechten Marktpreise gerecht zu verteilen. Im Moment sind es häufig nur die Landwirte, die darauf hängen bleiben. Mhm. Das muss verteilt werden, sowohl beim Großhandel als auch bei der Molkerei, als auch bei dem Landwirt. Es kann nicht sein, dass das, was schlecht läuft, dass das alles beim Landwirt abgeladen wird. Und dann werden wir unsere Betriebe verlieren.
Und beim Einzelhandel, ja. Da würde ich das nochmal rund machen. Viele Landwirte machen es ja schon. Eigene Direktvermarktung vor Ort. Bio ist das Stichwort. Ist eine große Chance. Da kann man auch andere Preise erwirtschaften als die in der großen Marktwirtschaft. Muss man das den Landwirten schmackhafter machen?
Ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Landwirte übrigens auch da, unabhängig ob bio oder konventionell, auch konventionell Direktvermarktung funktioniert, ja, und funktioniert auch gut, dass da viele Landwirte schon sehr pfiffig sind, es gute Beispiele gibt. Ich finde in Ergänzung damit, wenn Sie zum Beispiel sich den Dorfladen in Lese anschauen, wo ich jetzt neulich war, beim Kollegen Grant-Henrik Tonne, der ja sehr viel mit regionalen Produkten arbeitet, der sehr viel da fördert, ne, also dass man sozusagen ergänzend dazu, zu der Direktvermarktung auch so eine regionale Vermarktung hinbekommt, das kann, glaube ich, ein guter und wichtiger Weg sein. Interessanterweise sieht man, dass da, jetzt speziell im Dorfladen Lese, wo die regionalen Produkte ja durchaus auch teurer sind als die anderen, die Leute aber bereit sind, das Geld auszugeben, weil sie sagen, da weiß ich, wo der herkommt, da kenne ich den Produzenten. Da ist dann diese Bereitschaft da. Offenbar im anonymen Supermarkt nicht so, aber da ist sie da. Insofern finde ich, ist das, kann das auch ein wichtiger Weg sein für die regionale Ökonomie.
Ich sehe das durchaus als Weg an, für viele ein zusätzliches Standbein aufzubauen und sich auch auf Dauer da, sag ich mal, eine Ertragsseite zu schaffen, mit, von der sie leben können. Ich sehe allerdings schon, dass das für die laufenden Betriebe, die, wo wir vorhin gesagt, wo ich sagte, 70 Hektar Durchschnittsgröße, bei der wir im Moment angekommen sind, dass die nicht von heute auf morgen auf Bio umstellen können, was ja auch sehr kostenintensiv ist, was auch lange Jahre Ertragseinbußen bringt. Die werden es nicht schaffen, von heute auf morgen da neue Standbeine aufzubauen. Das muss ein zusätzliches Standbein sein, aber solange wie dieser Weg, wie diese Umstellung läuft, werden wir Hilfestellung geben müssen und das wollen wir auch.
Ja, Hilfestellung, Thema, ich sage mal, gerade Bioprodukte, wenn man sich den Gesamtmarkt anguckt, sind es natürlich Nischenprodukte, Trend steigend, absolut richtig, Aber die Betriebe, die sich den Markt aufgebaut haben, ich habe da ein paar Betriebe vor Augen, die haben sich da mit eigenem Fleiß diesen Markt aufgebaut, die sind natürlich nicht erpicht darauf, dass wir irgendwelche Förderprogramme für Bioprodukte aufbauen, dass quasi viele plötzlich auf den Markt draufschnellen und der Absatz ist gar nicht da. Das heißt also, ein Markt, den sie sich mit eigenen Händen aufgebaut haben, der würde dann zusammenbrechen. Da müssen wir also sehr viel Fingerspitzengefühl aufweisen. Und ich sage mal, das wird ein Prozess sein. Wenn der Verbraucher das will, wird dieser Markt weiter wachsen. Und wir sollten vorsichtig sein, quasi dort von Landesseite, von Bundesseite dort unsere Finger reinzustecken und dort Förderungen zu betreiben. Denn dieser Schuss kann auch nach hinten losgehen. Da würden wir Strukturen zerstören, die wir nicht zerstören wollen und nicht zerstören sollten. Das heißt also, ein Prozess, dieser Prozess läuft und der wird vom Markt geregelt und gesteuert.
Dann lassen wir es dabei. Das war der heutige Abend zur Landtagswahl. Ich hätte noch ganz viele andere Themen und Punkte gehabt, aber die Zeit geht dann halt doch eben mal so schnell rum. Es ist 20.33 Uhr und am Wochenende wird es dann eben entschieden. Gehen Sie wählen am 15. Oktober. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht, egal ob Sie im Nordkreis, im Südkreis oder auch vielleicht in einem anderen Landkreis wohnen. Nutzen Sie Ihre Wahlmöglichkeit und Coldplay, die haben schon sozusagen die Hymne für die Wahl gemacht, nämlich The Hymn for the Weekend. Hier ist Coldplay. Machen Sie es gut. Tschüss.